Für einmal zeichnen wir das Führerbier nicht im Studio auf, sondern ante portas, und zwar in luftiger Höhe hier im Bau 1 von der Rost, das heisst am Hauptsitz. Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich sehr, heute Katharina Gasser hier bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist General Managerin von der Roche Pharma Schweiz. Ganz herzlich willkommen.
Merci vielmals für die Einladung. Ich freue mich außerordentlich, dass ich hier bin.
Danke, nehmen Sie sich die Zeit. Meine Frage an Sie: Haben Sie überhaupt Zeit in Ihrer Funktion?
Natürlich, und ich nehme die Zeit auch gerne. Das ist ja schön an dieser Funktion, dass kein Tag gleich ist wie der andere. Es ist sehr abwechslungsreich. Und da hat man natürlich auch Zeit für solche Aufnahmen, weil ich finde es wichtig, dass man eigentlich erklären kann, was wir eigentlich machen und was Roche da in Basel für eine Rolle hat.
Vielleicht noch ein paar Worte zu Ihrer Person. Man hört es an Ihrem Dialekt. Sie sind nicht Urbaslerin. Woher kommen Sie?
Ich komme ursprünglich aus Freiburg, bin in Freiburg zweisprachig aufgewachsen, habe dann dort Medizin studiert und eine Weile als Ärztin auf der Geriatrie und der Inneren Medizin gearbeitet und mich dann entschieden, mit klinischen Studien mich zu beschäftigen, und dort hat es mir den Ärmel reingenommen. Klinische Forschung hat mir ausserordentlich gefallen und bin dann nachher für den Facharzt von pharmazeutischer Medizin in die Industrie gewechselt und arbeite seither in der Pharmaindustrie und seit 2 Jahren bei der Roche.
Auf der Webseite von der Roche kann man lesen, dass Ihnen Familie wichtig ist und dass Sie sich gerne verkleiden.
Ja, das ist so. Also ich habe einen 25-jährigen Sohn und wir lieben es, mein Mann, mein Sohn und ich, Fest zu organisieren, die irgendein Motto haben und wo man sich dann entsprechend verkleiden muss. Oder auch, wenn wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab und zu etwas feiern, wenn dort ein Motto ist. Und das erfreut mich außerordentlich mit viel Freude. Und finde ich auch immer sehr lustig, wenn man eine andere Seite von sich auch zeigen kann.
Noch ein kleiner Insider-Tipp: Sagen Sie nie Konfetti, sagen Sie immer Äpfel in Basel. Das hilft Ihnen.
Das habe ich gerade sofort gelernt, weil ich es natürlich falsch gesagt habe und der Spott ist nachher sofort gekommen.
Gut, also man lernt viel in dieser Stadt. Wir haben uns vieles vorgenommen, wo wir darüber reden wollen. Es geht um Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Sind wir sehr gespannt, was Sie uns zu dem können sagen. Die Herausforderungen im Gesundheitswesen wollen wir besprechen, wie das ist, wenn man forscht und eigentlich Ungewissheit hat am Anfang, ob am Schluss etwas dabei rauskommt. Es geht ein bisschen um Kosten. Und dann ganz aktuell, und mit dem werden wir nachher einsteigen, nächste Woche, am Dienstag, eröffnet Roche PRED, das ist das Forschungszentrum von Roche, das ist der hohe Turm, der dritthöchste Turm, neben 2 Wolkenkratzer. Und das wäre der Einstieg, da möchte man euch wissen, was erhoffen Sie sich dort in können zu erfinden und was für Medikamente sind dort dann vielleicht geplant. Wie immer wird das Gespräch gesponsert von der Biermanufaktur Biertel auf dem Dreispitz, und jetzt sage ich Trailer ab.
Führerbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Frau Gasser, ich habe es kurz erwähnt. PRED, das neue Forschungszentrum von der Roche. Das ist so ein Champions League, sagt man jetzt als Journalist vielleicht, von der Forschung mit allem Neuesten, was es gibt. Was erhoffen Sie sich von diesem PRED und was findet dort innen noch statt?
Es freut mich natürlich außerordentlich, dass das PRED Center bald eröffnet wird. Das ist eines der modernsten Forschungszentren, die es gibt, wo man ganz eine neue Art, wie man Forschung macht, ermöglichen, mit einer Arbeitsatmosphäre, die zusammenarbeitet, das Netzwerk der Forschung, von der Innovation von neuen Molekülen vorantreiben. Und wir sind ja eine innovative Firma, die innovative Medikamente für Patientinnen und Patienten erforschen. Und mit so einer Umgebung ist das möglich. Das ist wahrscheinlich das komplexeste Standortgebäude, das man in den letzten Jahren gebaut hat. Die 4 Gebäude haben 1,2 Milliarden gekostet und werden für 1800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Forscherinnen und Forscher ein Heim bieten. Und da ist es wie die neue State-of-the-Art-Forschung, die möglich wird sein.
Lenkt das, einfach teure Infrastruktur anstellen und dann läuft es?
So einfach ist es natürlich nicht. Infrastruktur ist das eine fantastische Basis, eine gute Infrastruktur, das ist wie das Fundament. Es braucht aber natürlich die Neugierde, neue Sachen zu entwickeln. Man muss Ideen haben, man muss auch Fehler machen können, man muss zusammenarbeiten, man muss sich vernetzen, man muss auch eine Vision haben, in welche Richtung man gehen will. Und man muss natürlich mit dieser Zusammenarbeit, die man intern in diesem Forschungszentrum hat, aber natürlich auch extern, das muss man fördern, damit man überhaupt zu so neuen Molekülen kommt und den langwierigen Prozess dann kann anstossen kann.
Können Sie uns einen Einblick geben aus der Praxis? Was wird sich im Roche-Alltag mit dem Forschungszentrum verändern?
Also wir sind ja eine innovative Firma, die immer den Anspruch hat, neue Moleküle zu erforschen, damit Patientinnen und Patienten mit Erkrankungen, die man noch nicht so gut behandeln kann, neue Therapiemöglichkeiten haben. Und wir erhoffen natürlich, dass mit dieser neuen Art und Weise, wie man an die Forschung angeht, dass man da zu neueren Therapien kommt, dass man effizienter wird, dass man unter Umständen auch schneller wird und dass man einfach in dieser Umgebung, wo man die neuen Ansätze hat, noch bessere Moleküle entwickeln kann.
Das ist als Außenstehender ein bisschen besser verstanden. Was sind denn die neuen Ansätze? Also sehen die Büro anders aus? Sind die anders strukturiert? Sind es andere Bürolandschaften? Sind es neue Geräte? Was ist denn konkret anders?
Also wenn man früher Forschungsgebäude gesehen hat, sind eigentlich die Forscher so in Kabäuschen gewesen, irgendwie am Ende vom Gang, es ist ein bisschen versteckt gewesen und da hat man wie ein Open Space, wo man hat in der Bürolandschaft, wo die Zusammenarbeit einfach sehr viel einfacher ist. Der Weg von den Forschungsstationen zu den Bürotisch ist sehr viel näher. Man hat auch sehr viel Vernetzung, weil man teilweise auch Stege hat innerhalb des Gebäudes, wo man schnell auf und ab kann. Man hat natürlich von der Infrastruktur her auch geschaut, was braucht es von ergonomischen Arbeitsplätzen, von all den Infrastruktursachen, die es braucht, dass die so gut sind, dass das für alle Forscherinnen und Forscher möglichst einfach ist. Und man hat natürlich auch geschaut, dass wenn man etwas Neues, so wie ein Forschungsgebäude, erstellt, dass auch die Sachen am richtigen Platz sind, dass man kurze Wege hat, dass Prozesse optimal sind und somit das neue Schaffen möglich ist.
Das ist aber auch eine Veränderung. Woher haben Sie die Gewissheit, dass die Leute das gut finden nachher?
Schauen Sie, Veränderungsprozess, das ist immer etwas, das man muss begleiten muss. Das kommt ja nicht von einem Tag auf den anderen. Und selbstverständlich wird sich das eine oder andere für die Forscherinnen und Forscher ändern. Aber wir sind überzeugt, dass, weil Forscherinnen und Forscher auch von der Innovation, von der Neugierde getrieben sind, dass das für sie ganz eine gute Sache wird werden.
Können Sie ein paar Forschungsansätze nennen? Vielleicht kann man das. Ich weiß nicht, ist es auch vertraulich, wo dort drin erforscht werden soll. Also, für Laien verständlich. Sie sind ja mit einem medizinischen Hintergrund. Mein Vater ist auch Arzt, aber oft, wenn er redet, verstand ich gar nichts. Also, was wird dort erforscht? Können Sie das noch ein bisschen erzählen?
Also ich bin selber keine Forscherin, obwohl ich Medizin studiert habe und ein gewisses Wissen habe in den medizinischen Abläufen. Aber es geht mehr darum, dass mit den heutigen Ansätzen, man weiss natürlich sehr viel mehr über das Genom. Man kann KI, also künstliche Intelligenz, einsetzen. Man hat Ansätze, die man früher nicht hatte und die es einem ermöglicht, neue Wirkungsmechanismen früh zu erkennen, schneller zu erkennen. Und das erhoffen wir in dieser Arbeitsatmosphäre noch besser können zu machen. Ich kann nicht genau sagen, was für Moleküle das dann werden erforscht werden, weil das gehört ja auch zur Innovation, dass man nicht vorgibt, was muss erforscht werden, sondern wenn man den Wirkmechanismus anschaut, wenn man Pathophysiologie anschaut von der Erkrankungen und dann ein Forscher, eine Forscherin etwas findet, wo könnte einen Unterschied machen und dem kann nachgehen, ohne dass man sagt, du musst jetzt das und das machen. Das ist ja dann auch, wenn neue Innovation kann entstehen.
Sie haben jetzt ein paar Stichwörter genannt, künstliche Intelligenz. Da hat man auch den Eindruck, es geht wahnsinnig schnell, auch in Ihrer Branche. Und das Gebäude ist eigentlich ein Abbild davon. Ist das korrekt, dass Sie versuchen, auch den neuen Forschungsansätzen Rechnung zu tragen, damit Ihre Leute, die dort arbeiten, vorankommen mit den neuen Mitteln, die es gibt?
Natürlich. Und ich glaube, oder wenn man das Forschungszentrum eröffnet, dann hat man alles gemacht, was man zum heutigen Stand weiss, dass man die optimale Arbeitsumgebung hat können erstellen. Und da gehört natürlich dazu, dass man up-to-date ist mit allem, was heute möglich ist. Aber selbstverständlich muss man auch stetig dann überlegen, wenn neue Sachen kommen, dass man die kann integrieren kann. Man kann nicht stehen bleiben. Und ich glaube, das ist auch wichtig bei Innovation. Das ist ja nicht einfach, einmal hat man Innovation erbracht und that's it. Sondern es geht stetig weiter. Und da hat Roche auch immer wieder gezeigt, dass sie das gut kann. Und die Neugierde und der Drive und der Wille und die Freude an Innovation zu behalten und weiterzuführen.
Das ist ja auch die Brutalität in diesem Dschungel. Wenn man keine Innovation hat, kann man die grösste Firma sein von der Welt, dann geht es relativ schnell. Ich habe noch eine Frage zu diesem Thema, zum P-Red. Und zwar ist es noch lustig, wenn man mit den Leuten redet. Ich habe gerade kürzlich das Erlebnis gehabt, ich wohne in Binningen, und dann sieht man über die Stadt. Und dann hat man, sieht man die vier, eben nicht die zwei Hochhäuser, sondern die anderen vier. Und dann hat jemand gesagt, was sind eigentlich das für Häuser dort? Also, es ist noch lustig. Ich habe das Gefühl, man weiss es eigentlich noch nicht in der breiten Öffentlichkeit, was jetzt genau der Ding gemacht wird. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist vielleicht so, dass man zwar gesagt hat, man tut das P-RED Center bauen. P-RED ist jetzt auch nicht unbedingt das einfachste Wort. Und ich glaube, es wird, wenn das mit Leben gefüllt ist und mit Forscherinnen und Forschern und wenn dort geschaffen wird und wenn dort Leute ein- und ausgehen und wenn dort Zusammenarbeit ist mit Universitäten, mit anderen akademischen Institutionen, mit Startups etc., dann wird das ein lebendiger Organismus und dann wird man sicher auch sehr viel mehr davon hören und dann wird auch die breitere Öffentlichkeit mehr ein Gefühl dafür bekommen.
P-RED heisst was?
Das ist Pharma Research and Development Center.
Okay. Sehr gut. Reden wir über Big Data, reden wir über Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wenn man an Pressekonferenzen geht von Roche, dann ist das immer wieder das Thema gesehen in den letzten Jahren, weil Roche sagt, aufpassen in der Schweiz. Wir sind von der Regulierung her an einem Punkt, wo wir das Gefühl haben, dass wir wichtige Forschungsprojekte nicht machen können, weil es Datenschutzbestimmungen gibt und so weiter. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wie ist der Stand von der Digitalisierung im Gesundheitswesen mal ganz einfach gefragt. Was würden Sie mir da als Laie erzählen?
Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass wir bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen in der Schweiz super gut unterwegs sind. Wir haben eines der besten Gesundheitswesen auf der Welt. Das ist ganz eine gute Sache. Aber bei der Digitalisierung hinken wir leider ziemlich hinten rein. Wir sind vergleichbar mit Ländern wie Rumänien, Ungarn, Slowenien, wenn wir uns mit europäischen Ländern vergleichen. Und das ist einfach etwas, was außerordentlich bedauerlich ist, dass wir da nicht schneller sind, weil das einen grossen Benefit für Patientinnen und Patienten kann bringen. Wenn wir uns vorstellen, dass Daten über die einzelnen Erkrankungen, die man hat, schön zusammengetragen sind, zum Beispiel in einem elektronischen Patientendossier, sofort verfügbar. Und wenn jemand mit dem Bub oder mit der Tochter zum Doktor geht und muss ein Röntgen machen, wo vielleicht ein paar Tage vorher schon gemacht worden ist und das niemand weiss, dann nachher tut man das wiederholen. Aber wenn das in dem Dossier drin ist, dann kann man Untersuchungen nicht durchführen, die überflüssig sind und man hat auch die Daten zusammen. Dann ist es auch eine wahnsinnig gute Gelegenheit, dass man mit diesen Daten kann forschen. Und das ist etwas, wo wir uns einsetzen, weil wir davon überzeugt sind, dass Daten im klinischen Alltag außerordentlich ein wertvolles Gut sind für die Weiterentwicklung von Molekülen, für Innovation. Und dann ist natürlich auch für den Forschungsstandort Schweiz schade, wenn wir da nicht den Zugang haben für die akademischen Forscherinnen und Forscher, für all die Institutionen, die mit diesen Daten auch etwas machen könnten, weil die Forschung mit solchen Daten geht dort an, wo Daten vorhanden sind. Und das ist halt dann nicht in der Schweiz.
Das schauen wir nachher noch an, aber einfach, dass ich noch verstanden, was dürfte man momentan nicht machen, was Sie gerne würden machen?
Wir würden gerne Daten, selbstverständlich anonyme Daten, uns interessiert nicht Daten von Herrn Müller und von der Frau Meier, würden wir gerne zusammenführen, also aggregieren und aus grossen Datenmengen zum Beispiel gewisse Muster erkennen, gewisse Prozesse, die man dann nachher davon ableiten kann, was das für Signal könnte sein, wie zum Beispiel eine Erkrankung verläuft, wie man vielleicht eine Behandlung anpassen kann und wie man vielleicht zukünftige Behandlungen verbessern kann. Und das ist heute ausser in einigen Pilotprojekten noch nicht grossflächig in der Schweiz möglich.
Und an anderen Orten in der Welt ist es möglich?
Absolut. In anderen Orten auf der Welt ist es möglich. In den USA, in anderen europäischen Ländern, im asiatischen Raum. Und wir sind wie eine Insel, wo das nicht geht in der westlichen Welt. Und das möchten wir uns einsetzen, dass wir da einen Weg finden, dass wir schnell dorthin kommen.
Ich habe letzte Woche ein Interview mit zwei Orthopäden in Basel. Die haben ein neues System eingeführt, eine roboterassistierte Gerätschaft, also ein Roboter, mit dem man Gnüimplantate einsetzen kann. Das ist von Johnson & Johnson, ist der Hersteller, ist eine bekannte Unternehmung. Und dann haben sie gesagt, eigentlich können jetzt all die Geräte in der ganzen Welt Daten sammeln und dann könnte man eigentlich während einer Operation noch mit künstlicher Intelligenz wie als Arzt Empfehlungen bekommen auf das einzelne Gnü, damit das Implantat bestens ja, dann sitzt und auch lange hält. Und sie sind wirklich ein bisschen frustriert. Sie sagen, wir dürfen, also das gibt es nicht, oder? Das ist nicht erlaubt. Da ist jetzt meine Frage an Sie, als jemand, der die Schweiz gut kennt. Wieso sind wir dort so hinten drin? Oder was ist der Punkt, wo der Schweizer vielleicht besser sieht als eben die Amerikaner vielleicht?
Auf der einen Seite war es sicher nicht hilfreich, dass das elektronische Patientendossier in der Versenkung verschwunden ist und dass es nicht geschafft hat, dass das breit akzeptiert wird. Oder mal ein elektronisches Tool, wo man Daten erfassen kann. Dann sind die Schweizer relativ skeptisch. Und interessant ist ja, dass auf Social Media allerhand geteilt wird und man eigentlich sein Leben ausbreitet und sehr persönliche Daten über sich selber preisgibt. Das ist ja nicht der Fall, wenn man anonymisierte Daten sammelt. Dann ist die Skepsis, das mangelnde Vertrauen von der Schweizer Bevölkerung, das wir spüren. Und dann ist natürlich auch die fehlende Dateninfrastruktur, also dass man so Daten überhaupt sammeln kann, dass es da ein Gefäß gibt, wo man dann auch mit anderen zum Beispiel Datensätze abgleichen und die verwenden, die Interoperabilität, wie man dem sagt, das ist nicht vorhanden. Es gibt aber Licht am Ende vom Tunnel. Die Initiative von DigiSanté, die ist vom BAG und vom Bundesamt für Gesundheit und vom Bundesamt für Statistik, wo man jetzt so eine Dateninfrastruktur aufbauen will. Da hat das Parlament kürzlich 400 Millionen gesprochen und da hoffen wir jetzt schon, dass das dann etwas ein bisschen Bewegung in das hineinbringt und dass man wenigstens die Strukturen aufbaut und die Infrastruktur aufbaut.
Sie haben das erwähnt, ich finde das die Widersprüchlichkeit. Auf Instagram, alle Ferienfotos werden draufgestellt, alle Daten gehen an die Konzerne, aber wenn es dann um Gesundheit geht, dann irgendwie nicht. Aber da muss man vielleicht auch kritisch nachfragen bei Ihnen, schaffen es denn die Pharmaunternehmen, die Pharmabranche nicht, das Vertrauen zu gewinnen? Ist denn da ein Misstrauen rum? Ist das vielleicht der Grund?
Es ist natürlich verständlich, dass man Gesundheitsdaten oder Daten über den eigenen Körper, den Gesundheitszustand, dass das sehr sensible Daten sind und wo man vielleicht ein bisschen Sorge hat, dass da sicher kein Unfug getrieben wird. Und selbstverständlich nehmen wir das sehr ernst. Also wenn wir mit Daten arbeiten, dann hat man auf der einen Seite vom rechtlichen Rahmen, vom Datenschutz, von der Vertraulichkeit, von dem ganzen Prozess, das muss alles funktionieren. Und wenn wir die klinischen Studien anschauen, wenn wir ja neue Moleküle erforschen, dann tut man auch ganz grosse Datenmengen sammeln. Und da gibt es keine Datenlecks. Oder die tun alle Firmen schauen, dass das ganz gut sicher kann erhoben werden. Und ich glaube, das zeigt, dass wir da durchaus das können und wissen, wie das geht. Aber wir müssen das Vertrauen von der Bevölkerung auch gewinnen. Wir haben auch eine Sensibilisierungskampagne gestartet im Sommer. Teilen hilft heilen. Wo wir wollen aufmerksam machen, dass wenn jeder seine Daten teilt, heute als Gesunde, potenziell als Patient, wenn er dann krank werden sollte, dann auch kann profitieren von diesen Daten, weil das eben dann, wie Sie das Beispiel mit der Knieoperation zum Beispiel gebracht haben, dann kann helfen. Und dass man dann vielleicht ein bisschen ein besseres Verständnis in der Bevölkerung kann fördern, dass das Teilen einem eben dann auch irgendwann hilft und dass man dann auch kann profitieren kann.
Vielleicht muss es auch noch mehr ankommen, einfach in der Sprechstunde, eben beim Anführungsschlusszeichen einfachen Arzt, der einem das vielleicht auch noch erklärt, der das vielleicht gar noch nicht kennt oder gar noch nicht macht. Sie haben erwähnt, dass Sie halt dann die Forschungsprojekte noch jemand anders machen müssen. Jetzt haben wir nächste Woche die Eröffnung von so einem tollen Forschungszentrum. Das ist schön für die Region, dass wir das hier haben. Auf der anderen Seite sagen Sie eigentlich niederschwellig, ein bisschen, dann gehen wir halt weg. Das heisst, Wirtschaftssubstrat geht weg, Forschungsleute gehen weg. Oder wie machen Sie es denn? Wie reagieren Sie auf die Situation, dass wir hier eine Insel sind in der Schweiz?
Also ich glaube, mit der Eröffnung von dem Forschungszentrum haben wir auch unser Commitment zum Standort Basel zu der Schweiz ganz klar gezeigt. Und das ist nicht eine Drohung, dass wir wegziehen. Wir wollen einfach, dass der Standort sich weiterentwickeln kann, dass die Standortbedingungen in der Schweiz, wo wir Sorge dazu tragen müssen, dass die weiterhin gut bleiben. Da sind ja in der letzten Zeit einige Faktoren dazugekommen, die vielleicht ein bisschen ein bewölktes Bild geben, zum Beispiel die OECD-Mindeststeuer, dann auch Regularien, der rechtliche Rahmen, dann schlussendlich auch die Beziehungen zu der EU, die man ja auch klären muss. Natürlich vor allem auch Personenfreizügigkeit, die für uns sehr wichtig ist, weil wir sehr viele ausländische Forscherinnen, Forscher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und ohne die könnten wir gar nicht all das machen. Oder es geht gar nicht. Wir haben gar nicht genug Leute in der Schweiz. Und ich glaube, da muss man Sorge tragen, dass man einfach den Standort weiterhin pflegt und auch erkennt, was wir im Life Science Cluster in der Region Nordwestschweiz, aber auch in der ganzen Schweizer Life Science davon haben, auch von der ganzen Wertschöpfung. Und ich glaube, dort müssen wir auch noch besser zeigen, warum das so wichtig ist, oder? Wenn wir uns vorstellen, Roche tut knapp 4 Milliarden pro Jahr in der Schweiz für Forschung und Entwicklung investieren. Wir tun weltweit 13 Milliarden investieren und 4 davon in der Schweiz. Das ist gleich viel wie die ETH Zürich, die EPFL Lausanne und das Paul-Scherrer-Institut und alle ETH-Institutionen zusammen. Und wenn man das einmal anschaut, wie wichtig das ist für den Forschungsstandort Schweiz, dann nachher sieht man, dass man das ja nicht verlieren will. Wenn man dann auf der anderen Seite die Wertschöpfung anschaut von der Roche, die ist gleich hoch wie der Tourismus, wie Hotellerie, Gastronomie und die ganze Landwirtschaft. Das sind 25 Milliarden direkt und indirekte Wertschöpfung. 3% vom Bruttosozialprodukt von der Schweiz. Und der Wohlstand, den wir haben in der Schweiz, der ist eben auch durch Firmen wie die Roche und natürlich selbstverständlich viele andere vorhanden. Aber wir müssen Sorge tragen, dass das auch für unsere Kinder und unsere Enkel so bleibt.
Genau, ich finde das, die persönliche Meinung fällt mir einfach sehr oft auf. Das ist ja eigentlich sensationell, dass wir das hier alles haben. Aber man gewöhnt sich halt daran, es wird wie normal. Und ich würde gerne mit Ihnen über das reden. Wie gross haben Sie das Gefühl, ist das Verständnis da, dass eigentlich auch bei einer Roche, egal wie gross sie am Schluss ist, am Anfang immer ein Investment steht? Also ich meine auch jetzt, das Forschungszentrum, das bauen Sie jetzt, ohne zu wissen, ob Sie nachher wirklich die Innovation haben. Und es fällt mir einfach auf, auch bei den Finanzanalysten, es geht dann relativ hart zur Sache. Also das Verständnis, da ist jetzt eine grosse Unternehmung, die riskiert Millionen, hunderte Millionen in ein Produkt, wo vielleicht am Schluss, in der Phase 3 heisst es, glaube trotzdem noch nicht auf den Markt kommen. Wie sehen Sie den Punkt?
Das ist natürlich etwas, das teilweise sehr kompliziert ist zum Verstehen, weil man nicht in dieser Umgebung unterwegs ist. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, zu zeigen, dass eben das grosse Risiko, bis ein Molekül tatsächlich auf der einen Seite erforscht worden ist und dann alle klinischen Prüfungen durchlaufen hat und dann zur Zulassung kommt und dann schlussendlich für Patientinnen und Patienten breit verfügbar ist, dass das eben mit grossen Unsicherheiten ist, auch wenn man das optimiert und möglichst schaut, dass da die Moleküle Erfolg haben, aber das gibt leider immer wieder Rückschläge. Und ich glaube, das ist etwas, wo man der breiten Bevölkerung muss verständlich machen, aber vor allem auch den Politikerinnen und Politikern, dass sie wissen, was wir an der Industrie wie der unserigen haben. Oder? 40% vom Export ist Pharma. Ohne der grosse Bereich hat unser Exportvolumen wäre sehr viel kleiner. Und ich glaube, auch das trägt ja auch dazu bei, dass wir eine fantastische Infrastruktur haben in der Schweiz, dass es uns so gut geht, wie es uns heute geht. Und ich glaube, dort die Zusammenhänge auch klarer können darzulegen, da sehe ich auch unsere Aufgabe. Und ich bin sehr viel unterwegs und rede mit Leuten, rede mit Politikern, um einfach zu zeigen, dass das eine, das Investment, das Risiko mit dem anderen, mit einem guten Standort, das muss einfach zusammengehen, weil man hat einen internationalen Wettbewerb, oder? USA, Deutschland, China, Singapur, die haben auch grosse Life Science Clusters und die haben natürlich auch, sind attraktiv und möchten auch mehr von dem Kuchen.
Und dann haben wir Wahlkampf in Basel, Regierungsratswahlen, wir haben da Podien dazu gemacht. Einer von den Teilnehmern, der ist klar, also Roche und andere Pharmaunternehmen sollte man am besten verstaatlichen, damit es nicht renditeorientierte Weiterentwicklung gibt von Medikamenten. Wie reagieren Sie auf so etwas, so Strömungen?
Oder es mag vielleicht einfach tönen, dass man das verstaatlicht und dann nachher wird alles besser und wird alles billiger. Aber wenn Sie überlegen, wie viel Kapital muss aufgewendet werden, bis ein Molekül überhaupt kann auf den Markt kommen, das sind unterdessen etwa 2,5 Milliarden, dann sieht man, wie viel das da dahinter ist und dass das nicht einfach ein Prozess ist, der in 2-3 Jahren funktioniert, sondern das sind teilweise 10, 12, 15 Jahre Forschung nötig, bis das dann möglich ist. Und staatliche Organe, die machen viel sehr gut, aber gerade in der Innovation auch Risikokapital können aufwerfen, Misserfolg haben und trotzdem weitermachen, das ist, glaube ich, nicht die Stärke von einer staatlichen Organisation. Und wenn ich so etwas höre, dann nachher denke ich, dass die Person wahrscheinlich nicht sehr viel vom ganzen Prozess versteht, dass man überhaupt auf so eine Idee kann kommen. Und ich glaube nicht, dass man dann bessere Medikamente hätte für Patientinnen und Patienten. Und um das geht es ja. Wir wollen Patientinnen und Patienten mit innovativen Medikamenten für ihre Krankheiten können behandeln.
Bleiben wir noch kurz bei dem. Ich würde gerne noch weitergehen, aber bleiben wir noch kurz bei dem. Sie haben früher nur einmal ein Umgespräch gemacht. Das ist ein öffentlicher Anlass. Ich habe das sehr spannend gefunden, wo Sie wirklich, also von sich aus als Firma, provokative Fragen gestellt haben. Und einmal ist der Titel gesehen: Preis, Profit, Patient, Gesundheit nur als Geschäft, wo Sie das selber zum Thema gemacht haben. Und jetzt würde mich interessieren, das höre ich halt auch immer wieder, wenn man mit den Leuten redet über Pharma-Branche, dann heisst es relativ schnell, ja, also die Gesundheitskosten, die steigen und steigen und steigen. Und gleichzeitig haben wir sehr üppige Löhne in dieser Branche. Was sagen Sie denen?
Gesundheitskosten steigen, oder? Und das ist Jahr für Jahr so. Wir werden bald wieder Prämien fürs nächste Jahr hören. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die steigen, die ist auch da. Jetzt, wenn man den Gesundheitsmarkt als Ganzes anschaut, hat man auf der einen Seite die Demografie. Wir werden älter. Wir sind im Zunahme begriffen. Wir haben mehr Leute in der Schweiz. Und man sieht auch, dass die Leistungen, die Gesundheitsleistungen, die konsumiert werden, ansteigen. Das führt zu einer Ausweitung. Und der Gesundheitsmarkt wächst jährlich etwa 3,2%. Letztes Jahr 3,2% gewachsen. Wir sind 3% gewachsen. Also absolut in line, oder, mit den Medikamenten. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder zeigen, oder? Wenn man andere Bereiche anschaut, die sehr viel schneller wachsen, wie zum Beispiel Prävention, Langzeitpflege, weil wir mehr ältere Leute haben, dann sind die Bereiche viel mehr zu Buche schlagen. Und es ist einfach sehr einfach, dann zu sagen, ja, wenn die Medikamentenpreise günstiger wären, dann wäre alles billiger. Und die Medikamente werden ja alle 3 Jahre überprüft. Also wir haben den Preis und alle 3 Jahre wird das angeschaut und dann kommt es zu Senkungen. 1,5 Milliarden Einsparungen pro Jahr aufgrund von diesen Senkungen. Und da zeigen wir ja auch, dass wir bereit sind, da bei dieser Thematik, die alle sehr beschäftigt, Hand zu bieten, dass man das regelmässig anschaut. Und wenn man schaut, dass die Gesamtkosten oder der Prozentsatz der Medikamentenkosten ist bei 12% der Gesundheitskosten. Das ist seit vielen Jahren stabil. Und obwohl wir heute sehr viel mehr Innovation haben, sehr viel mehr innovative Medikamente als noch vor einem Jahrzehnt oder so, sind die gleich geblieben. Also, ich glaube, das muss man auch immer wieder einfach in Perspektive bringen und erklären.
Klar, sehe ich, aber Perspektive ist ja nochmal eine andere. Jedes Jahr, Sie haben es selber gesagt, gehen die Prämien auf. Wenn man eine Familie hat mit Kindern und ein bisschen mehr verdient als der Durchschnitt, dann spürt man es noch härter, weil man kann keine Abzüge machen. Und gleichzeitig melden dann die Gesundheitskonzerne, wo viel öffentliches Geld da drin ist, mit diesen Medikamenten über Krankenkassen, melden dann Milliardengewinne. Verstehen Sie, dass da in der Bevölkerung wie eine Gap entsteht und dass man Mühe hat, dass man sagt, ja, aber könnte man nicht dort den Hebel auch mal ansetzen?
Ich verstehe absolut, dass wenn die Prämien ansteigen und man eine Familie ist mit Kind und jedes Jahr die Prämie muss stemmen, dass das schwierig ist. Und da ist ja auch eine gute Sache, dass es Prämienverbilligungen gibt, dass es Möglichkeiten gibt, dass man das abfedern kann. Aber ich glaube, man kann nicht das eine mit dem anderen gleichsetzen und sagen, ja, die Gewinne, die man ausweist als Firma, die werden ja dann auch wieder reinvestiert in neue Moleküle, in Zukunft von neuen Therapien. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir einfach immer wieder erklären müssen, damit das auch Leute verstehen, die vielleicht nicht ganz so nach sind daran und dann könnten die Perzeption oder die Betrachtung haben, ja, die hohen Gewinne und ich muss die Prämie zahlen und ich habe ja gar nichts davon. Ich glaube, das ist etwas, was auch wirklich wichtig ist, dass man die Diskussion führt.
Und dann gibt es ja auch den Wettbewerb um Talent. Über den würde ich gerne noch mit Ihnen reden und vor allem auch über Standortfaktor in Basel. Wie gut finden Sie hier Personal, das Sie können brauchen für Forschung und wie läuft der internationale Wettbewerb um Talent? Wie überzeugen Sie jemanden, hier nach Basel zu kommen? Ist das rein monetär, weil er einfach mehr verdient? Oder ist es, weil er hier ein Reinschwimmen hat? Oder was sind die Faktoren? Welche sind Ihnen auch wichtig?
Also wenn man die Schweiz anschaut und jetzt Nordwestschweiz im Speziellen, ist es eigentlich fantastisch, dass wir so viele Firmen haben. Grosse, kleinere Start-ups, die sehr viel gut ausgebildete Leute brauchen und die natürlich ohne ausländische Arbeitskräfte gar nicht möglich wären. Oder 50% von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen aus dem Ausland. Und wenn wir nur aus der Schweiz würden rekrutieren, hätten wir nicht genug. Jetzt haben wir als Roche auch einen gewissen Vorteil, weil auf der einen Seite haben wir extrem interessante Arbeitsumgebung, interessante Themen, die man daran arbeiten kann, interessante Rollen. Wir haben auch, das darf man glaube ich schon sagen, einen guten Ruf, dass man gerne bei uns arbeitet und dass auch Mund-zu-Mund-Propaganda hilft, dass wir Talent anziehen können. Und ich glaube auch mit der Standortentwicklung hier in Basel, wo man auch eben die Arbeitsumgebung, wo man gut zusammenarbeiten kann, wo man attraktive Büroflächen hat, wo man den Austausch pflegen kann und wo man eben auch interessante Inhalte hat. Da fällt es uns wahrscheinlich leichter als vielleicht gewissen anderen Firmen, die das nicht bieten können. Aber man darf nicht ruben, man muss sich immer überlegen, wie kann man auch für die Zukunft die richtigen Leute anziehen, damit wir auch in 5 bis 10 Jahren noch wettbewerbsfähig sind.
Ist das wie im Fußball mit Transfers? Also wenn Sie in Singapur jemanden haben oder in Boston, das ist ja auch so eine Life Science Hochburg, dann haben Sie dort wie Agenten, die Leute erkennen und holen die hier an. Also, wie muss man sich das vorstellen? Und was bringt die Leute nach Basel? Was sind die Punkte, wo die Leute sagen, ja, ich will hier ankommen?
Also Sie sprechen etwas ganz Wichtiges an. Die Rekrutierung von Talenten von außen, die zu uns kommen, da haben wir ganz, ganz viele patente Leute, die sich um das kümmern und die schauen, was sind das für Menschen, die könnten in die Firma passen und warum möchte man die zu uns bringen. Dann ist es natürlich so, dass sehr viele Leute auch Interesse haben, mal in einem anderen Land zu arbeiten. Sei das auch intern, wenn wir Leute haben, die gerne mal in San Francisco würden arbeiten oder in einem europäischen Land, dann tun wir auch sehr viel dafür, dass das möglich ist, weil der Austausch, der fördert dann auch andere Ansichtsweisen. Man bringt Sachen zurück ins eigene Land, wenn man es viele weg war. Und Basel ist halt von der ganzen Infrastruktur, auch von der ganzen Situation, dass es sehr viele Leute aus von anderen Ländern hat, ist sehr attraktiv. Und die Schweiz zum Wohnen ist sicher auch sehr attraktiv. Da gehört das Rheinschwimmen natürlich auch dazu. Berge, eine gute Infrastruktur, gute Schulen. Und ich glaube, das ist etwas, wo dann einfach ein zusätzlicher Bonus ist für Leute, die zu uns kommen.
Mir hat mal jemand aus der Wirtschaftsförderung erzählt, dass er einen Absatz bekommen hat von jemandem, den er gerne geholt hat, weil die Frau von dem Mann hat gefunden, es ist schöner am See in Zürich als am Rhein. Wie oft kommt das vor?
Das habe ich jetzt noch nie gehört. Und das ist jetzt, glaube ich, eher die Ausnahme, weil da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, man könnte ja sich auch überlegen, an einem anderen Ort zu wohnen am See und zu pendeln. Und ich glaube, das ja, ist jetzt ein Argument, das ich so nicht oft höre.
Gut, auf dieser Autobahn, wo wir da haben, weiss ich nicht, ob das so attraktiv ist. Aber lassen wir das. Wir sind langsam am Ende von dieser Sendung. Ich finde es ein ganz spannendes Gespräch. Ich habe eine ganz vielleicht philosophische Frage, die ich mit Ihnen gerne noch besprechen möchte. Wenn es ums Geld geht, bei der Gesundheit, kommt immer irgendwann die Frage, wie viel Geld ist unser Menschenleben wert? Es gibt das berühmte Beispiel mit Novartis, mit dem Medikament, das 1 Million kostet. Wie sehen Sie diesen Punkt?
Das ist tatsächlich eine philosophische Frage, die nicht einfach ist zu beantworten. Was ist der Wert von einem Menschenleben? Wir leben in einem Land, das sehr wohlhabend ist. Und da finde ich es auch schwierig, jetzt da einfach ein Preisetikett an ein Menschenleben zu tun. Und ich glaube, wenn man das möchte, dann nachher ist das eine Diskussion, wo man mit Ethikern, mit Politikern, mit der Gesellschaft, mit Forschenden, mit sehr viel Involvierten muss führen. Und wenn man möchte, zu so einem Preisetikett kommen. Aber für mich ist das etwas, wo wirklich sehr philosophisch ist. Und ich glaube nicht, dass man dann eine bessere Versorgung hätte, Gesundheitsversorgung, wenn man ein Preisschild an ein Menschenleben tun würde.
Schafft unsere Gesellschaft die Diskussion?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eine schwierige Diskussion, weil es ist ja nicht üblich, dass man für ein Menschenleben irgendeinen Preis definieren. Ich glaube, dass man darüber diskutieren und überlegen und vielleicht verschiedene Ansatzpunkte wählen, um die philosophische Diskussion zu führen, glaube ich, das ist auch interessant, um zu sehen, wenn man zum Beispiel würde einrechnen, wie lange kann jemand noch arbeiten oder kann selbstständig bleiben oder was es bedeutet, wenn man gut therapiert wird und man auch da investiert, die Gesundheit, in die nachhaltige Gesundheit vom Mensch und von der Familie, die Person hat. Und ich glaube, man muss die Diskussion auch proaktiv führen. Wir sind auch immer bereit, so Diskussionen zu führen. Aber ob man zu einer abschließenden, baldigen Etikette kommt mit einem Preis, das glaube ich nicht.
Das ist ein sehr spannendes Thema. Die Frage ist ja, je innovativer wir werden, je besser die Medikamente werden, je älter die Leute werden, je mehr wird es sich vielleicht auch verschärfen.
Das ist natürlich so. Ich meine, wenn man heute die Lebenserwartung anschaut, die Schweiz hat eine der höchsten Lebenserwartungen weltweit und das ist dank dem medizinischen Fortschritt, dass wir überhaupt so alt werden können. Und ich glaube, das ist ja etwas, was eigentlich positiv ist und schön ist, dass wir hoffentlich möglichst gesund alt werden können. Und ich glaube, das ist wie eine Diskussion, die man muss führen muss. Ja, will man dann sagen, irgendwann muss das Leben fertig sein, weil man jetzt genug Innovation hat? Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, sondern mehr, wie gehen wir denn damit um, mit dieser demografischen Veränderung? Und wie können wir das Alter attraktiv gestalten? Man kann überlegen, vielleicht ist auch die Arbeitswelt, die sich verändert, dass man länger im Arbeitsprozess bleibt, dass man nicht einfach, wenn man dann pensioniert ist, quasi dann auf den Tod wartet. Und ich glaube, da sieht ja, dass viele Senioren sehr viel aktiver sind, als früher andere Aufgaben wahrnehmen. Und ich glaube, dass das ist das, wo wir sollten, in die Richtung gehen, dass man auch im Alter ein interessantes Leben hat und eben auch noch teilweise kann produktiv sein.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Frau Gasser, ganz herzlichen Dank, sind Sie heute bei uns im Feurobier gesehen. Wären Sie jetzt bei uns im Studio, würde es jetzt wirklich noch das Feurobier geben. Wir können das ja mit Biertelbier zusammen herstellen. Jetzt sind wir hier bei der Roche Gesundheitsunternehmung. Da habe ich gedacht, nehme ich nicht mit. Aber ich habe gehört, dass Sie gerne Bier trinken.
Ich trinke sehr gerne Bier und hoffe, dass ich dann irgendwann Gelegenheit habe, so ein Bier zu trinken.
Selbstverständlich, das machen wir möglich. Das war es gesehen vom Feurobier. Ganz herzlichen Dank, haben wir hier sein und vielen Dank euch auch, Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Interesse. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann einmal mehr die Empfehlung, macht das doch. Das könnt ihr machen bei allen gängigen Podcast-Kanälen und sind immer dabei bei spannenden Gesprächen mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Weiterhin einen schönen Tag, auf Wiederhören.
Feurobier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.